Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute mit einer Kurzgeschichte von Anja Farner. Auf Anja bin ich über das Fediverse gestoßen. Auf ihrer Webseite habe ich neben vielen interessanten Artikeln, wie man sich über seinen eigenen Garten teilweise selbst versorgen kann, auch eine Kurzgeschichte gefunden, die mir sehr gefallen hat. Also nachgefragt, wie es mit einer Aufnahme wäre, und hier ist die Geschichte. Mehr über Anja, ihren Garten und natürlich über ihre Bücher findet ihr unter www.anja-farner.de. Farner schreibt man F-A-H-R-N-E-R. Anja, herzlichen Dank für die Geschichte und jetzt gute Unterhaltung. Die Erben der Verbannten. Eine Kurzgeschichte von Anja Farner. Sira lief zum Platz Sehnsucht. Einsam lagen die Straßen vor ihr und still. Nur die Sterne gossen ihr bleiches Licht durch die Glaskuppel, über die grauen Fassaden bis tief hinab in die Häuserschluchten. Schritte erschollen, hektisch und laut. »Halt! Sofort stehen bleiben!« schnarrte eine befehlsgewohnte Stimme. Sira lauschte den Schritten, die dem Befehl nicht gehorchen wollten. Sie kamen rasend näher. Instinktiv drückte sie sich in den Schatten eines Gebäudes direkt neben einem dunklen Eingang, einem der Zugänge zu den Wohneinheiten. Eine hochgewachsene Gestalt tauchte aus dem kühlen Dunst der Straße auf, wurde rasch größer. Es war ein Mann, in einen altmodischen Mantel gehüllt, der wie eine Fahne hinter ihm herwehte. Keuchend rannte er auf Sira zu, nahm Blickkontakt zu ihr auf, flehte mit seinen Augen um Hilfe. Seine Miene, nein, sein Wesen wirkte sonderbar lebendig, ganz anders als die Personen, denen sie sonst begegnet war. Er musste von jenseits der Mauer stammen, von jenem Ort, den sie noch nie gesehen hatte, einem schäbigen Ort mit geschmackloser Kleidung und schmutzigen Menschen. Ohne weiter darüber nachzudenken, deutete sie in den Gang neben sich. Der Mann verstand, huschte an ihr vorbei in die Dunkelheit. Sira stellte sich vor den Eingang und beobachtete, wie er den Mantel über seinem Kopf zusammenschlug und sich am Ende des Flurs dicht auf den Boden kauerte, so dass er fast mit dem Untergrund verschmolz. »Er ist hier entlang«, erscholl eine Stimme in der Nähe. Tritte klappten über hartes Pflaster, Tritte von zahlreichen Stiefeln. »Warum deckst du einen Unbekannten?« begehrte Siras Verstand auf. »Du musst völlig verrückt sein.« Ihr Herz begann zu rasen, schien ihr rauschend das Blut in den Kopf pumpen zu wollen. Sie zwang sich zur Ruhe. Auch der Fremde hinter ihr war bemüht, seinen Atem unter Kontrolle zu bekommen. Zitternd holte sie ihren Handspiegel und ihren Lippenstift aus der Tasche und zog sich die Lippen nach. Ein Pulk Personen hastete mit erhobenen Waffen um die Ecke. Das Rot unter ihren fahrigen Fingern verwischte zu einem unsauberen Strich, als Sira die bewaffneten Wachmänner erblickte. In blaue, gepanzerte Westen gekleidet mit Helmen, die nur das Gesicht frei ließen. Sie verzögerten ihre Schritte vor ihr, blickten aufmerksam umher. »Du da!« Einer der Wachen ließ seine Waffe sinken und wandte sich ihr zu, ein bulliger Typ mit Bauchansatz. »Hast du einen Mann vorbeilaufen sehen? Einen dieser dreckigen Werksarbeiter?« Sira wischte mit ihrem Zeigefinger den Fehlstrich fort, rieb betont langsam die Lippen aneinander und warf einen prüfenden Blick in ihren Handspiegel. »Nein, hier war keiner.« Die Lüge schien ihre Stimme zerquetschen zu wollen, aber sie hoffte, ihren inneren Aufruhr hinter ihrer Fassade verbergen zu können. Diese Kerle da vor ihr, die sie mit kalten Augen musterten, würden keinerlei Skrupel besitzen, Störenfriede wie den Fremden hinter ihr einfach über den Haufen zu schießen.
»Was hat ein Mädchen wie du mitten in der Nacht allein in der Stadt zu suchen?« fragte der Wachmann misstrauisch.
Seine Augen schienen den dunklen Hausflur hinter ihr durchdringen zu wollen.
»Ich bin auf dem Weg zum sorglosen Glück.«
Sierra richtete sich selbstbewusst auf, verstellte ihm die Sicht und zwang ihre Stimme unter ihren Willen.
»Heute ist doch die Aufführung von Kuschel dich froh. Ich möchte zu den Ersten gehören, die sich das ansehen dürfen. Da muss man früh genug aufstehen, um noch einen Platz zu bekommen.«
Sie lachte nervös.
»So etwas lasse ich mir doch nicht entgehen.«
»Ja, das stimmt.« Der Wachmann nickte langsam. »Wir Wachmänner haben heute keinen Freitag. Wir können da erst nach unserem Dienst hingehen.«
Die anderen Männer gaben ein zustimmendes Gebrummel von sich.
»Sei vorsichtig«, fügte der Bullige hinzu. »Der Kerl ist gefährlich. Wenn du ihn sehen solltest, melde es sofort.«
»Das werde ich bestimmt tun.«
Die Gruppe fächerte sich auseinander, setzte mit erhobenen Waffen ihre Suche fort. Sierra stieß hörbar die Luft aus und wartete, bis der Trupp verschwunden war.
»Du kannst wieder rauskommen«, raunte sie.
Der Fremde richtete sich auf, strich seinen Mantel glatt und trat aus dem Schatten hervor.
»Warum hast du das getan?«
Sie zuckte betont lässig die Schultern. Dicht vor ihr blieb er stehen, sah sie eindringlich an, dann verzog ein warmes Lächeln seine Züge.
»Ihr seid ja doch nicht alle Emotionszombies.«
»Was?«
Sein Lächeln schien in sie einzudringen, ihr selbst zu umschmeicheln. Es galt ihr, ihr ganz allein. Noch nie hatte sie jemand auf diese Art angelächelt. Verwirrt betrachtete sie sein Gesicht. Er besaß grobe, ungeschminkte Haut, die von unzähligen Bartstoppeln übersät war. Seine Statur war groß, ungewöhnlich kräftig. Seine zerschlissene Kleidung roch müfflig und war bestimmt mindestens seit einer Dekade außer Mode. Seine gesamte Erscheinung wirkte kantiger, seine Stimme dunkler, als sie es von Männern gewohnt war. Noch nie hatte sie so jemanden aus der Nähe gesehen. Jeder erzählte, die Werksarbeiter seien eklig, aber sie ekelte sich nicht vor ihm. Sie fürchtete sich sogar weniger vor ihm als vor den Wachmännern.
»Wo willst du jetzt hin?« fragte sie mit belegter Stimme.
»Es ist besser, wenn du das nicht weißt.«
Seine Gesichtszüge verhärteten sich. Dann kramte er in einer der tiefen Taschen seines Mantels, holte ein speckiges, zerfleddertes Etwas hervor, das er auseinanderklappte.
»Das ist ja ein Buch«, sagte Sierra tonlos.
Die Seiten waren vergilbt, einzelne Lose, eingerissen oder mit Flecken übersät. Er blätterte darin herum. Bücher bedeuteten verbotenes Wissen, das angeblich nicht wahr war und nur Unruhe stiftete. Doch ihre Neugierde war ein hungriges Tier, das gierig alles verschlingen wollte. Bunte und fremde Bilder huschten vorbei, zu rasch, um sie richtig erfassen zu können. Für einen Moment verharrte der Mann bei einer Seite, trennte sie schließlich vorsichtig heraus.
»Mein Dankeschön für die Rettung.«
Wieder zauberte er dieses warme Lächeln auf sein Gesicht, einfach so, als würde es in ihm wohnen.
»Ist das aus dem sorglosen Glück?«
»Nein, das ist echt. Wir haben das einst geopfert, damit Macher wie du sich alle Wünsche erfüllen können. Schau's dir vorm Schlafengehen an und träum davon.«
»Wie meinst du das?« Unsicher nahm sie das Blatt entgegen, das sich so dünn und zerbrechlich anfühlte. Ohne eine Antwort zu geben, rannte er los und war kurz darauf um die nächste Ecke verschwunden. Seine Schritte verhallten im dämmerigen Sternenlicht. Sierra starrte auf das vergilbte Bild in ihrer Hand, das einen modrigen Geruch verströmte. Ein hügeliges grünes Meer war zu sehen,
das wie ein flauschiger Teppich aussah, gesprenkelt mit unzähligen bunten Punkten. Darüber war ein strahlend blauer Himmel mit bauschigen weißen Wölkchen, der sich am Horizont mit der Endlosigkeit zu vereinen schien. Eine Hütte duckte sich in das Grün, umgeben von einer Art Absperrung, in der schwarz-weiß gefleckte, gehörnte Wesen ihren Kopf in das Grün streckten. Tief in ihrem Innern erweckte das Bild eine Sehnsucht nach etwas, das Sira gar nicht kannte, aber von dem sie spürte, dass es einst gut gewesen sein musste. Vorsichtig steckte sie es in ihre Tasche, lief in Gedanken versunken weiter. Die Sterne über ihr begannen zu schwinden, wurden von einem sachten Leuchten verdrängt, das für die Menschen der Glaskuppel einen neuen Tag ankündigte. Je näher Sira dem sorglosen Glück kam, desto bevölkerter wurde die Straße. Stumm strömten Personen zum größten Bauwerk von Sutus, das mitten auf dem Platz Sehnsucht stand. Verschnörkelt und protzig war das Monument, ein kunterbunter Tempel mit unzähligen Türmchen und fröhlichen Fabelgestalten. Sira steuerte das gewaltige Spitzbogentor an, das bereits geöffnet worden war. Dahinter befand sich eine bewachte Schleuse. Unter Aufsicht eines Wachmanns steckte sie ihre Personenkarte in einen Schlitz, wartete auf das grüne Licht und zog sie wieder heraus. Jetzt durfte sie die Schranke passieren. Die Aufführungen hier waren kostenlos und heiß begehrt, die Teilnehmerzahl begrenzt. In freudiger Erwartung lief sie einen schmalen Flur entlang, bis sie den riesigen, hell erleuchteten Saal erreichte, in dem die Erfüllung ihrer Träume wartete. Sie strebte zu ihrem Lieblingsplatz ganz vorne in der Mitte, der noch frei war, ließ sich eilig in die weich gepolsterte Liege gleiten. Erwartungsvoll lauschte sie der säuselnden Musik, verfolgte, wie sie der Saal rasch füllte, bis auch die letzte Liege besetzt war und auf der Leinwand über ihr der rote Kreis erschien, das Zeichen für den Beginn. Nachdem Sira abermals ihre Karte in einen seitlichen Schlitz eingeführt hatte, senkte sich ein Helm auf sie hinab, der ihren Kopf vollständig umschloss. Sie legte ihre Hände in die dafür vorgesehenen Mulden. Ein rauschender Ozean füllte ihr Sichtfeld aus, über den sie hinwegschwebte. Sie breitete die Arme aus, um den Flug zu steuern, um tiefer über die grünlichen Wellen fliegen zu können, die in sanften Wogen unter ihr tanzten. Tief sog sie die salzige Luft ein, genoss das Gefühl von Schwerelosigkeit und Freiheit. Der Flug führte immer weiter, bis sie auf einer felsigen Insel mit weiß schäumender Brandung landete. Schnee fiel vom Himmel. Leise und feierlich bedeckte er die Steine mit einem glitzernden Film. Als Sira zu frösteln begann, kam etwas aus dem Himmel geschwebt, glitt elegant auf sie zu und hüllte sie in kuschelige Wärme. In die herrliche Flauschdecke gewickelt konnte sie zuschauen, wie die Schneeschicht um sie herum dicker wurde, bis die Sonne durch die Wolken brach und alles zum Funkeln brachte. Nicht nur ihr Körper fühlte sich warm an, sondern auch ihr Herz war angefüllt mit Liebe, Freude und Leichtigkeit. Beschwingt beobachtete sie bunte Flecken am Himmel, die immer deutlicher wurden. Ein Geschwader an Decken flog majestätisch vorbei, zog kunstvolle Kreise. Schmeichelnd flüsterte etwas Preise und Qualitätsmerkmale in Siras Ohr, so dass sie nur noch wählen musste, um diese Gefühle mit nach Hause nehmen zu dürfen. Fast wie von selbst tippte ihre Hand auf die flauschige Luxusvariante mit Meeresduft in ihrer Lieblingsfarbe Blau. Das würde sie den Lohn von 15 Arbeitstagen kosten, aber das war ihr gleichgültig. »Eine hervorragende Auswahl, ein Glücksgriff, Sira«, flötete eine weiche Stimme aus dem Himmel. »Unser Lieferservice steht wie immer sofort für dich bereit.« Die Szene entschwand sachte, bis die Realität sie endgültig durchbrach. Der riesige Saal, die fremden Menschen, die Kälte des Augenblicks. Benommen richtete sich Sira auf, versuchte vergeblich, diese Wärme in ihrem Inneren festzuhalten, doch sie begann sich zu verflüchtigen wie der Atem in der kühlen Abendluft. Sie setzte den Helm ab und stand auf, reihte sich in die Menschenschlange ein, in die anonyme Masse verklärter Gesichter, die, in ihr selbst gekapselt, zum Ausgang strebten. Erstmals sah Sira sie bewusst an, die perfekt gestylten Puppengesichter, die wie tot und leblos wirkten. Genau wie sie sehnte sich hier jeder nach emotionaler Zuwendung, lechzte nach ihr wie ein Ertrinkender nach Sauerstoff. Einmal in sich aufgenommen, schlossen sie die Gefühle in sich ein, damit sie ihnen niemand mehr stehlen konnte. Inmitten der kalten Fremden trippelte sie durch einen engen Flur hinaus in die graue Straße, die auch im Kunstlicht des Tages nicht gefälliger werden wollte. Wie froh sie war, dass heute Freitag war und sie sofort zu ihrem Wohnblock eilen konnte. Kurz darauf öffnete sie im Hausflur die Klappe für ihre Lieferungen. Da lag sie vor ihr, blau schimmernd in ein durchsichtiges Päckchen verpackt. Befriedigt betrat Sira mit ihrer Errungenschaft ihre Wohnung, die vollgepackt mit Gegenständen war. Figürchen, Möbel, Bildern, Kissen und Decken, alles in Blautönen gehalten. Wenn es ihr zu viel wurde, packte sie den unnötigen Kram zusammen und ließ ihn vom barmherzigen Schein abholen. Alle Produkte würden den armen Werksarbeitern gespendet, hieß es, deren Lohn ja kaum dazu reiche, sich vernünftig einzukleiden. Sira sank in ihre blaue Schlafcouch, riss das Paket auf, entnahm die Decke und den Flakon mit dem Meeresduft. Sie sprühte sich damit ein, hüllte sich in den Flausch und stellte sich mit geschlossenen Augen den funkelnden Schnee vor. Nichts geschah. Es war ihr bisher immer gelungen, die Emotionen aus dem sorglosen Glück mit nach Hause zu nehmen, sie mit Hilfe ihrer Einkäufe herbeizurufen, meist sogar für einige Tage. Erneut atmete sie tief den salzigen Meeresduft ein, stellte sich den Schnee vor. Nichts. »Ich werde morgen noch einmal in Kuscheldichfroh gehen müssen«, überlegte sie frustriert. Plötzlich musste sie an das Lächeln des Fremden denken und fühlte tief in ihrem Innern eine Wärme, die anders war, aufrichtig, nicht gekauft. Sie holte das Bild von ihm aus ihrer Tasche, betrachtete es, dachte abermals an sein Lächeln, das er ihr geschenkt hatte. Ihre Augen flossen über, Tränen tropften auf die blaue Flauschdecke. Noch nie war sie sich so trostlos und einsam vorgekommen, so erbärmlich. Sie kaufte sich Gefühle, die die Werksarbeiter in sich zu tragen schienen und einfach so verschenken konnten, ohne das sorglose Glück besuchen zu müssen. Sie weinte hemmungslos, bis sie von Müdigkeit überwältigt in einen tiefen Schlaf glitt. Der Boden erzitterte unter einer Detonation. Eine Sirene kreischte. Sira fuhr erschrocken hoch. Es war dunkel, musste also schon mitten in der Nacht sein. Benommen taumelte sie zum Fenster. Ein flackernder Schein lag über der Stadt. Rauch wogte hinauf zur Glaskuppel, wo er sich zu einer drohenden schwarzen Wolke verdichtete. Die Sirenen kreischten lauter, fragende Rufe erschollen von draußen, Befehle, Tritte von Stiefeln. Sira wankte aus ihrer Wohneinheit hinaus auf die Straße, noch in ihre normale Kleidung vom Vortag gehüllt. Das gewaltige Stampfen eines Feuerlöschers ließ das Pflaster erzittern. Er befand sich auf dem Weg zum Ort der Explosion, um den Brand zu ersticken und den giftigen Qualm zu filtern. »Diese dreckigen Werksarbeiter«, stieß ein junger Mann im Schlafanzug mit erhobener Faust in Richtung eines Wachmanns hervor. »Warum bewacht ihr diese Mistkerle nicht besser? Bezahlen wir nicht schon genug, damit ihr uns beschützt?« Sira lief der stampfenden Maschine hinterher, bis sie erkannte, wo das Feuer ausgebrochen war. Eines der prächtigen Häuser der Industriemagnaten brannte lichterloh. Eine ganze Herde Feuerlöscher umringte keuchend das Gebäude, wie Dämonen eine flammende Höllenbrunst. Sie spien weißen Schaum aus ihren Mäulern und saugten schwarze Rauchschwaden in ihre Stahllungen. Trotz ihrer Anstrengungen schmolzen die zierlichen Türmchen des Palastes wie Wachs und zerfielen zur Bedeutungslosigkeit. Sira wandte sich ab. Der Anblick der Zerstörung schien ihre Traurigkeit noch zu verstärken, die sich wie eine klebrige, dunkle Flüssigkeit in ihrem Innern ausbreitete. Ohne Wahrnehmung und ohne Ziel begann sie zu laufen. Sie wollte nur noch weit fort von dem Inferno, weit fort von ihrer Wohneinheit mit der Kuscheldecke, vor der sie eine steigende Abneigung empfand. Das sorglose Glück selbst erschien ihr wie ein Monster, das Seelen fraß, ein Monster der Illusionen und der gierigen Finger, die ihren Lebenswillen manipulierte, nur um sie ihres kleinen Lebens zu berauben, das sie sich mühselig in stumpfsinniger Arbeit aufrechterhielt. Wieder rannen ihr die Tränen die Wangen hinunter. Die Häuserschluchten verschwammen zu einer grauen Masse des Unheils. Plötzlich stand sie vor einem Tor, direkt neben der durchsichtigen Begrenzung ihrer Welt. Und schlagartig hatte sie eine Erkenntnis. Sie war nicht ziellos unterwegs, sondern strebte zu dem Lächeln. Wo es ein Lächeln gab, musste es noch mehr davon geben. Das Tor war gewaltig, genauso mächtig wie die kalte Wand, die bis hoch hinauf zur gläsernen Decke reichte und ihre Heimat in zwei Teile spaltete. Sierra wusste, dass sie verrückt sein musste. Niemand ging freiwillig auf die andere Seite, und sie wollte genau das tun. Doch keiner kam durch diese Wand. Sie setzte sich vor das Tor, still und leer. Die Bezirke an der Mauer waren ungeliebt und verlassen. Ein kümmerliches Wartungshäuschen für die Kanalisation stand schräg vor ihr, dünstete einen kaum wahrnehmbaren Fäkaliengeruch aus. Ein paar halb verfallene Gebäude starrten sie traurig aus fensterlosen Öffnungen an. Durch die künstliche Begrenzung ihrer Welt konnte sie deutlich das lebensfeindliche, schroffe Labyrinth drachenzahnartiger Felstrümmer außerhalb erkennen, zwischen denen sich bunte Berge nutzlos gewordener Gegenstände türmten. In der Ferne hörte sie noch immer das Kreischen der Sirenen, das Brüllen von Wachmännern und das Stampfen der Maschinen, Geräusche, die das Glasdach über die ganze Stadt zu schütten schien. Doch hier, in der Einsamkeit des fahlen Sternenlichts, war sie Teil einer fremden Welt. Schritte hallten, wie in der Nacht zuvor. Diesmal Schritte von mehr als einer Person, die sich dem Tor näherten. Sierra lauschte angespannt. Raunende Männerstimmen, ein unterdrücktes Lachen. War ihr eine der Stimmen nicht vertraut? Die Schritte bogen in eine Seitenstraße ab. Kurz entschlossen stand sie auf und lief in die Richtung, aus der sie die Schritte vernommen hatte. Sie sah ein paar Gestalten in einem der halb verfallenen Gebäude verschwinden und rannte ihnen nach. Sie stolperte in einen dunklen Hausflur, in dem die Dunkelheit das Sternenlicht schluckte. Geräuschvoll stapfte sie zwischen Schutt hindurch, tastete sich an der rauen Wand entlang. Es war still geworden. Auch die Schritte waren verstummt, so dass Sierra ihr Herz überlaut in ihrem Brustkorb schlagen hörte. Doch sie behielt die Herrschaft über die Angst, die sie daran hindern wollte, ihr Leben zu ändern. Ihre Hände griffen ins Leere. Hier musste ein Durchgang sein. Etwas Hartes umfasste ihren Mund, zerrte sie nach hinten und schien ihren Kopf in einen Schraubstock zu spannen. Gleißendes Licht blendete sie. Ihre verzweifelten Finger konnten gegen den kräftigen Arm nichts ausrichten, der sie mühelos in seiner Gewalt hatte. Die Angst siegte, stahl ihr die Luft und wollte ihr Herz sprengen.
»Soll ich ihren Hals umdrehen?« knurrte eine tiefe Männerstimme. »Sie wird uns verraten.«
»Nein, warte, ich kenne sie.«
Die Stimme des zweiten Mannes war ihr vertraut. Der Griff um ihren Kopf lockerte sich ein wenig, der Lichtstrahl wanderte zur Wand.
»Wieso kennst du so eine?«
»Erzähl ich dir ein andermal. Sag mal, Mädchen, was zum Teufel machst du hier?«
Sierra kämpfte blinzelnd mit den weißen Flecken auf ihrer geblendeten Netzhaut, die ihr die klare Sicht verwehrten und erst allmählich verschwanden. Nur schemenhaft erkannte sie fünf Gestalten, also mit dem Kerl, der sie festhielt, mussten es sechs sein.
»Ich will kein sorgloses Glück mehr. Ich will ein Lächeln, nicht eine Kuscheldecke«, stammelte sie.
Einer der Männer, ein Hühne mit Halbglatze, machte eine kreisende Bewegung an seiner Schläfe.
»Ich glaub, die hat sie nicht alle.
Hey, Kuno, bist du wirklich sicher, dass wir ihr nicht doch den Hals umdrehen sollen?«
»Nein.
Ich glaube, ich weiß, was sie will. Sie ist jedenfalls keine von den Emotionszombies. Wenn sie mir nicht geholfen hätte, hätten mich die verfluchten Wachleute gestern einfach abgeknallt.« Er wandte sich ihr zu. »Wie heißt du, Kleine?«
»Sira.«
Der Fremde hieß also Kuno. Jetzt erst konnte sie die restlichen Männer im Licht der Handlampe betrachten. Kantige Kerle mit rußverschmierten Gesichtern, altmodischen Mänteln und herbem Schweißgeruch. Genauso wie Kuno. Einer der Männer, der jüngste von ihnen, mit rotem Haarschopf und spärlichem Bartwuchs, sah sie scheu an. Sie schienen ihr auf eine eigenartige Art eine Einheit zu bilden, nicht so wie die Wachmänner, sondern in ihrer geistigen Gesinnung. »Wir nehmen sie mit«, sagte Kuno entschlossen. »Laufen lassen können wir sie nicht.« Er wühlte in seiner Tasche, förderte ein schmutziges Tuch zutage, das er ihr um die Augen band. »Es ist besser für uns alle, wenn du den Weg nicht kennst.« Wenig später hörte Sira das Schaben von Steinplatten. Einer der Männer warf sie sich über die Schulter und trug sie hinab in eine kühle Feuchte, wo sie von einem brechreizerregenden Fäkaliengestank umhüllt wurde. Sie kämpfte gegen die Übelkeit, die sauer ihre Speiseröhre zu erklimmen suchte, und atmete so flach wie möglich. Stumm liefen sie durch hallende Gänge, dann quietschte ein rostiges Scharnier, hinter dem noch mehr Gestank lauerte. Als es endlich bergauf ging, sog Sira tief die Luft in ihre Lungen, um das verwesende Tier in ihrem Innern am Ausbrechen zu hindern. Jemand stellte sie auf die Beine und nahm ihr die Augenbinde ab. Bleiches Sternenlicht fiel auf halb verfallene Gebäude, die sie aus leeren Augen anzustarren schienen. Hier sah es fast genauso aus wie an dem Ort, den sie eben verlassen hatten. »Wir sind drüben?« Kuno nickte. Gemeinsam liefen sie weiter. Doch das Straßenbild änderte sich nicht. Verfallene Häuser, Unrat, dunkle Häuserschluchten. Irgendwann trennten sich die Wege der Männer, bis Sira nur noch bei Kuno und dem Rothaarigen war. »Das ist übrigens Ben«, sagte Kuno, »mein kleiner Bruder. Du wirst ein paar Tage bei uns bleiben müssen, bis wir etwas für dich gefunden haben.« »Was ist ein Bruder?« fragte Sira verwirrt. Sie blieben vor einem Gebäude stehen, aus dem ein helles, quengelndes Geschrei erscholl, ein Geräusch, das sie noch nie vernommen hatte. »Was ist das?« »Das ist Lisa.« Auf Kunos Gesicht zeigte sich ein warmes Leuchten. Er öffnete die Tür und forderte sie auf, einzutreten. Es war eine schäbige Wohnung, die sie betraten, angefüllt mit Gegenständen, die jenseits der Mauer schon lange keiner mehr benutzte. Ein zerschlissenes Bett mit Karomustern, gestreiften Kissen, ein abgewetzter Tisch mit vier verschiedenen Stühlen. Sira rümpfte die Nase. Wie konnte man so geschmacklos leben? Pikiert beobachtete sie, wie eine Frau aus dem Nebenraum kam. In ein grünes, zu weites Kleid, blaue Stiefel und ein gepunktetes Kopftuch gehüllt. Ein selten grässliches Outfit. Sie trug ein Bündel auf dem Arm. Kuno, den ihr Aussehen nicht zu stören schien, fasste sie bei der Hand. Dann drückte er sie gar an sich, in seiner Miene einen so verzückten Ausdruck, wie ihn Sira noch bei niemanden im sorglosen Glück gesehen hatte. Etwas Rosiges schaute aus dem Bündel zwischen den beiden heraus. Etwas Glucksendes mit großen blauen Augen und spärlichem blonden Haar. »Wo habt ihr das gestohlen?« brachte sie tonlos hervor. »Kinder wurden in Labors gezüchtet, in Erziehungseinrichtungen gesperrt, bis sie alt genug waren, um ein Teil der Gesellschaft sein zu können.« »Das ist Lisa, ihre Tochter.« Sira spürte eine Berührung an ihrem Arm. Als sie zur Seite blickte, sah sie in Bens ärgerliches Gesicht. »Das macht man nicht. Andere so schamlos anglotzen, wenn sie sich nahe sind«, fuhr er sie an. Erst jetzt schien Kunos Frau die Besucherin wahrzunehmen. »Wen hast du denn da mitgebracht?« stieß sie empört aus. »Die sieht aus wie eine der Macher.« »Sie hat mir geholfen«, verteidigte sich Kuno. »Also ist die eine der Macher. Du Narr, sieh zu, dass du die wieder los wirst.« »Warte«, er hob beschwichtigend die Hände. »Ich habe ihr versprochen, sie für eine Weile bei uns unterzubringen.« »Was, was? Auf gar keinen Fall!« Entrüstet stemmte sie eine Faust in die Hüfte und schaukelte mit dem anderen Arm so heftig das Kind, dass es zu brüllen anfing.
»Ah, beruhig dich. Es ist doch nur, bis wir etwas für sie gefunden.«
Sachte wollte er ihre Wange berühren. Sie schlug seine Hand zur Seite.
»Komm, es ist besser, wenn wir die beiden jetzt alleine lassen.«
Ben zog Sierra zur Wohnung hinaus auf die Straße.
»Kuno macht das schon. Wir's sehen.
Mona besitzt Temperament, aber im Grunde hat sie ein gutes Herz.« Sie setzten sich nebeneinander auf den Treppenabsatz und lauschten dem Gebrüll des Kindes, Kunos besänftigender Stimme und Monas hysterischem Gekreische.
»Ich hätte nicht herkommen sollen.«
Diese Welt kam Sierra immer fremder vor. Alles war schäbig. Die Menschen schauten sich verzückt an, um sich im nächsten Moment fast in Stücke zu reißen. War es nicht vielleicht besser, sich gar nicht näher zu kommen und sich mit Flauschdecken zu begnügen? »Ach was, jetzt bist du hier!« Ben zog mit seiner Fußspitze imaginäre Kreise auf das Pflaster der Straße.
»Du wirst dich schon an uns gewöhnen.«
»Wenn du meinst.« In der Wohnung hinter ihr zerbarst gerade etwas klirrend an der Wand.
»Ich hoffe eher, sie gewöhnen sich an mich.«
Sierra holte das Bild aus dem Buch hervor. »Weißt du, was das zu bedeuten hat? Und wieso haben wir das geopfert?« Ben nahm das Bild in seine Hand, um es ausführlich zu betrachten.
»Das ist hübsch.«
Er gab es wieder zurück. Jetzt war es Kuno, der drinnen brüllte.
»Komm, ich werde dir die Antwort zeigen. Bis wir zurückkommen, haben sie sich bestimmt geeinigt.«
Gemeinsam gingen sie durch die Stadt, in der das Dämmerlicht des Morgens allmählich die Sterne verdrängte. Drei Kinder rannten sie fast um, einfach so, ohne von jemand beaufsichtigt zu werden. Eine Frau drückte sich in einem Hauseingang auf seltsame Art an einen Mann, während er seine Hand auf ihrem Hintern hatte.
»Was machen die da?« fragte Sierra neugierig.
Leichte Röte stieg in Bens Gesicht, als er sie verstohlen von der Seite betrachtete.
»So etwas kennt ihr da drüben nicht. Man sagt, ihr seid keine richtigen Frauen und Männer mehr, weil sie euch Hormone ins Essen tun. Ihr seid das fügsame Konsumvieh und wir liefern das Erbgut für eure Labors. Die Industriemagnate benötigen robustes, gesundes Material für ihre Zucht.«
Sierra schwieg verwirrt. Sie erreichten einen Platz am Rande der Glaskuppel, auf dem eine silberne Halbkugel in der Größe einer Hütte stand.
»Hier«,
Ben strich über das glatte Metall,
»das ist die Tür zum Paradies namens Erde.«
»Was?«
»Es ist ein Portal, verschlossen seit fast 600 Jahren. Wir hatten einst eine ganze Welt, ohne künstliche Umgrenzung und so, voll mit Pflanzen und Tieren. Die Macher dort waren größenwahnsinnig und gierig, glaubten an ewiges Wachstum und unendliche Ressourcen, produzierten nutzlose Dinge, bis sie fast alles vergiftet hatten.«
»Das Bild stammt von dort.« Sierra holte es abermals hervor, um es zu betrachten. So sah einst die Heimat ihrer Vorfahren aus, schwarz-weiß gefleckte Wesen, die ihren Kopf in einen grünen Flauschteppich steckten.
»Das war vor dem Vergiften. Die Menschen bekamen Hilfe von einer fremden Spezies. Sie retteten die Natur, zeigten einen neuen Lebensweg auf. Doch die Macher wollten einfach weitermachen. Da mussten sie halt gehen.«
Er setzte sich auf den Boden und lehnte seinen Rücken gegen das Metall, blickte auf die Glaswand.
»Die Fremden haben uns hierher geschickt.«
Sierra ließ sich neben ihm nieder. Gemeinsam schauten sie auf das zackige Felslabyrinth, auf die kunterbunten Müllberge außerhalb der Glaskuppel. Ben kratzte sich schabend die spärlichen roten Bartstoppeln.
»Hier konnten sie nicht viel kaputt machen.«
»Dann sind wir die Erben der Verbannten?« Sierra bemerkte, wie Ben immer dichter zu ihr rutschte, bis sie seine Körperwärme spürte.
»Ja. Es heißt, die Vernünftigen durften auf der Erde bleiben.«
»Wohnen sie dort wieder in einem Paradies?«
»Möglich.«
»Was mache ich jetzt?«
»Vielleicht findest du ja einen Freund.
mit dem du lernst, richtig zu leben.« Er sah sie scheu an, lächelte. Sira badete in dem Lächeln, denn es galt nur ihr, ihr ganz allein.
Sie hörten »Die Erben der Verbannten«, eine Kurzgeschichte von Anja Fahner, gelesen von Klaus Neubauer. Diese Geschichte ist Teil des Al-Qatar-Universums. Wer mehr über Al-Qatar erfahren möchte, dem sei die gleichnamige Tetralogie der Autorin ans Herz gelegt, erschienen im Emmerich Books und Media Verlag. Musik: Klaus Podcast Intro, gespielt und komponiert von Lawrence Owen. Aquarium von Camille Saint-Saëns aus Karneval der Tiere, gespielt von Kevin MacLeod. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und hoffe, ihr schaut mal wieder rein. Ciao!